Kapitel 5 Aggression Abschnitt 5.1 Grundlagen von Aggression Mord und Totschlag gibt es nicht erst in der heutigen Zeit. Bereits in der Bibel und somit schon zu Beginn der menschlichen Geschichtsschreibung wird von Gewalttaten berichtet. So erschlug beispielsweise Kain, der Sohn Adams und Evas, seinen Bruder Abel. Seither haben Personen über 14.000 Kriege geführt. Täglich werden weltweit ca. 1.300 Morde begangen, was einer jährlichen Mordrate von 468.000 entspricht. Speziell für Deutschland ergaben sich für das Jahr 2011 insgesamt 723 erfasste Mordfälle. Diese Statistiken zeigen, dass aggressives Verhalten bis hin zu schwerster Aggression wie Mord und Totschlag offensichtlich eng mit der menschlichen Existenz verhaftet ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob wir mit aggressivem Verhalten von Menschen einfach leben müssen, weil es zum Menschen gehört, oder ob es sich hier um ein Verhalten handelt, das von verschiedenen Faktoren, in Klammern Situation, Persönlichkeit, sozialer Einfluss etc. abhängt und somit auch durch gesellschaftliche und personenspezifische Interventionen reduziert werden kann. Das folgende Kapitel soll diese Frage beantworten, indem anhand von verschiedenen Erklärungsansätzen auf die unterschiedlichen Faktoren beziehungsweise Determinanten von Aggression eingegangen wird. Doch zunächst ist natürlich zu klären, wodurch aggressives Verhalten überhaupt gekennzeichnet ist. Abschnitt 5.1.1 Definition Die wissenschaftliche Definition von Aggression hat sich über die Jahre verändert. Bandura definiert Aggression als Verhalten, das in persönlichen Verletzungen oder der Zerstörung von Eigentum resultiert, während Scherer, Abeles und Fischer Aggression als Verhalten bezeichnen, dessen Ziel es ist, Mitgliedern der eigenen Spezies Schaden zuzufügen. Barron bietet eine Definition an, die ebenfalls die Absicht des Schadenzufügens enthält. Er betrachtet Aggression als ein, Zitat, Verhalten, das dem Ziel dient, ein anderes Lebewesen zu schädigen, welches zugleich motiviert ist, dieses Ziel zu vermeiden. Entscheidend an dieser dritten Definition ist die Rolle des Opfers, denn man spricht nur dann von Aggression, wenn das potenzielle Opfer bestrebt ist, dem drohenden Schaden zu entkommen, etwa wenn ein Kind versucht, vor seinen Mitschülern zu fliehen, von denen es körperlich angegriffen wird. Dagegen handelt es sich nicht um aggressives Verhalten, wenn ein Kampfsportler im Training seinen Partner darum bittet, auf ihn einzuschlagen, um so bestimmte Verteidigungsstrategien üben zu können. Die neueste und allgemeinste Definition stammt von Barron und Byrne aus dem Jahr 2002 und betrachtet Aggression als das absichtliche Zufügen von Schaden gegenüber anderen. Wichtig ist hierbei das willentliche Handeln des Täters. Zur Abgrenzung sei Folgendes gesagt. Wird man am Bahnhof von einem Passanten angerempelt, der rennend versucht, seinen Zug zu erreichen, so fällt dies nicht unter den Begriff Aggression. Zwar kann man selbst dadurch zu Schaden kommen, in Klammern beispielsweise, wenn das eigene Gepäck dabei zu Bruch geht oder man stürzt, doch dies wäre nicht das eigentliche Ziel des Täters gewesen. Abschnitt 5.1.2 Arten von Aggression Im Rahmen der grundlegenden Definition von Aggression unterscheidet man zwischen instrumenteller und feindseliger Aggression. Von instrumenteller Aggression ist die Rede, wenn durch die aggressive Tat ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Beispielsweise fallen Kriege unter instrumentelle Aggression, da sie meist auf den Gewinn von Land oder andere Ressourcen abzielen. Ebenso würde man es als instrumentelle Aggression bezeichnen, wenn beim Fußball ein Verteidiger einen Stürmer fault, um dadurch ein Tor zu verhindern. Im Gegensatz dazu dient die feindselige Aggression nicht der Erreichung eines bestimmten Ziels, sondern der Zufügung von Schaden und Schmerz. Feindselige Aggression ist getrieben von Emotionen wie Wut und Ärger und tritt oft auch als Folge einer wahrgenommenen Provokation auf. Aus diesem Grund wird hier auch von reaktiver Aggression oder affektiver Aggression gesprochen. Eine Kosten-Nutzen-Bilanz wird bei dieser Verhaltensform meist nicht aufgestellt. Das heißt, einer anderen Person wird selbst dann Schaden zugefügt, wenn dies mit negativen Konsequenzen für den Täter verbunden ist. Neben der Unterteilung in instrumentelle bzw. feindselige wird auch zwischen physischer und verbaler Aggression sowie zwischen direkter und indirekter Aggression unterschieden. Erstere Einteilung ist eindeutig. Sie bezieht sich darauf, dass mit aggressivem Verhalten entweder körperlicher Schaden zugefügt werden kann, in Klammern jemanden schlagen, stoßen etc., oder aber die Schädigung verbal erfolgt, in Klammern jemanden beschimpfen, über jemanden reden etc. Mit direkter Aggression ist gemeint, dass sich das Verhalten des Täters offensichtlich bzw. direkt an die Zielperson richtet, in Klammern physisch oder verbal. Bei der indirekten Aggression versucht der Täter dagegen, seine eigentliche Intention, jemandem zu schaden, zu verbergen. Dadurch kann er unter Umständen erreichen, nicht als Täter identifiziert zu werden. Häufig werden bei dieser Form der Aggression auch andere Personen bzw. das soziale Netzwerk mit einbezogen. Zum Beispiel, wenn jemand andere Personen manipuliert, in Klammern über das Opfer reden, Sachverhalte verschweigen etc., sodass diese wiederum dem jeweiligen Opfer Schaden zufügen. Gerade im Zusammenhang mit verbaler bzw. indirekter Aggression sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass aggressives Verhalten nicht automatisch mit gewalttätigem Verhalten gleichzusetzen ist. Vielmehr geht die Definition von Aggression über physische Verletzung hinaus. Umgekehrt ist aber jede gewalttätige Handlung zugleich auch eine aggressive Verhaltensweise. Definition: Allgemein bezeichnet Aggression das absichtliche Zufügen von Schaden oder Schmerz bei anderen Personen. Dabei beschreibt instrumentelle Aggression den Gebrauch von aggressivem Verhalten als ein Mittel, um ein anderes Ziel zu erreichen. Im Gegensatz dazu dient feindselige Aggression ausschließlich dazu, einer anderen Person zu schaden. Beide Formen von Aggressionen können sich verbal bzw. physisch oder direkt bzw. indirekt äußern. Definition Ende. Abschnitt 5.2: Verschiedene psychologische Erklärungsansätze für Aggression. Warum tritt Aggression auf? Ist aggressives Verhalten genetisch bedingt? Liegt es an der konkreten Person oder spielt der soziale Kontext eine Rolle? Zur Erklärung von Aggression gibt es verschiedene, sowohl konkurrierende als auch einander ergänzende Ansätze. Abschnitt 5.2.1: Triebtheoretischer Ansatz. Der triebtheoretische Ansatz nimmt an, dass Aggression angeboren ist und dem Menschen im Zuge der Evolution Vorteile bei der Weitergabe seines Genoms erbracht hat. Aus dieser Sichtweise gehören Gewalt und Aggression zur menschlichen Natur und beruhen also auf angeborenen Instinkten. In seiner mittleren Werkphase zu den triebtheoretischen Überlegungen ging Freud davon aus, dass es nur einen grundlegenden Trieb gebe, allerdings mit zwei Ausprägungen, einer sexuellen und einer aggressiven Komponente. Insofern sah Freud Aggression nicht als einen eigenständigen Trieb an, sondern vielmehr als eng verknüpft mit der sexuellen Komponente bzw. der Libido. Dabei betrachtete er die aggressive Form als wichtigen Baustein bei der Lustgewinnung, indem sie quasi bei der Regulation der Libido helfe. Diese Auffassung deckt sich gut mit Freuds Erklärungen zum Wirkungsmechanismus von Aggression. Er bezieht sich dabei auf das Prinzip eines Dampfkessels. Die vielen kleinen Frustrationen, die Menschen täglich erleben, in Klammern zum Beispiel niemand hält uns die Tür auf, wir schreiben eine schlechte Note in eine Prüfung, streiten mit dem Partner etc., stauen sich in einem psychischen Gefäß auf, das mit einem Dampfkessel zu vergleichen ist. Sobald dieses Gefäß voll ist, muss die aufgestaute Aggression entladen werden, was in tatsächlichem aggressivem Verhalten resultiert. Dieses kann direkt gegenüber der Quelle ausgedrückt oder aber über andere Wege kanalisiert werden, in Klammern Abwehrmechanismen, zum Beispiel Übertragung auf andere Objekte wie etwa das Treten von Gegenständen, statt die direkte Konfrontation mit einer Person zu suchen. Dieses Hydraulikprinzip wird auch als die Freudsche Katharsis-Hypothese bezeichnet. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.1 im gedruckten Buch. Abgesehen davon, dass psychoanalytische Ansätze innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie nur wenig Zulauf haben, hat sich speziell für die Katharsis-Hypothese wenig empirische Unterstützung gefunden. In der empirischen Literatur findet man kaum Studien, die von einem verminderten Aggressionsniveau als Folge aggressiven Verhaltens berichten. Allenfalls deuten die Ergebnisse auf eine Reduktion anderer negativer Gefühle oder einem Erleben anderer positiver Gefühle in Zusammenhang mit aggressiven Verhaltensweisen hin. Stattdessen zeigt die große Mehrheit der Aggressionsstudien, dass Aggression nach dem Ausüben von aggressivem Verhalten oder dem darüber nachdenken sogar ansteigt. Dies widerlegt sowohl Freuds Überlegungen als auch populäre Vorstellungen, die in den Medien und der Selbsthilfebranche gepflegt werden. Definition: Gemäß der Katharsis-Hypothese, von griechisch Katharsis gleich Reinigung, führt das Ausleben bzw. die Entladung bestimmter Gefühlszustände, in Klammern zum Beispiel Aggression, zu einer Reduktion derselben. Definition Ende. Abschnitt 5.2.2: Biologischer Ansatz. Ein anderer Ansatz zur Erklärung von Aggression stammt aus der Beobachtung von aggressivem Verhalten von Tieren und deren Übertragung auf die menschliche Existenz. So nimmt Konrad Lorenz an, dass Menschen, genauso wie andere Tiere auch, einen sogenannten Kampfinstinkt besitzen, der ihnen im evolutionären Kampf ums Überleben die erfolgreiche Weitergabe ihrer Gene sichert, in Klammern Survival of the Fittest. Gemäß diesem Ansatz dient Aggression dem Verjagen von Feinden, der Erbeutung von Nahrung, der Gewinnung von Sexualpartnern und dem Schutz der eigenen Familie und der Nachkommen. Individuen, die zur Aggression fähig sind, haben somit bessere Chancen im biologischen Wettstreit. Biologische Erklärungsansätze betrachten auch neurochemische und hirnphysiologische Korrelate von aggressivem Verhalten. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Amygdala bei der Kontrolle von Aggression beteiligt ist. Die Amygdala besteht aus kleinen mandelförmigen Strukturen, die dem älteren subkortikalen Teil des Gehirns angehören. Die Amygdala wird vor allem in Gefahrensituationen aktiviert, etwa wenn wir schnell entscheiden müssen, ob eine bestimmte Person oder Situation für uns gefährlich ist oder nicht. Hirnläsionsstudien zeigen, dass die Aktivierung der Amygdala zu verstärktem Auftreten von Aggression führt. Andere Studien zeigen, dass auch der Neurotransmitter Serotonin eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Aggressionen spielt. Ist beispielsweise die natürliche Produktion von Serotonin gestört, so kann es zu vermehrter Aggression kommen. Entgegen früherer Befunde scheint Serotonin also der Hemmung aggressiver Impulse zu dienen. Das heißt, je geringer der Serotoninspiegel, desto wahrscheinlicher ist aggressives Verhalten. Schließlich zeigte sich auch, dass das Auftreten von aggressivem Verhalten in Zusammenhang mit dem menschlichen Testosteronspiegel steht. Allerdings sind hier die Befunde uneinheitlich. Mal ist von einem negativen Zusammenhang zwischen Testosteronspiegel und aggressivem Verhalten die Rede, mal wird dieser Zusammenhang als positiv beschrieben. Einer neueren Meta-Analyse zufolge scheint es sich jedoch um einen schwach positiven Zusammenhang zu handeln. Das bedeutet, dass das Vorhandensein des Sexualhormons Testosteron im menschlichen Körper mit aggressivem Verhalten einhergeht. Die Wirkungsrichtung bleibt dabei allerdings fraglich. In einigen Studien ist beschrieben, dass der Testosteronspiegel nach der Ausübung aggressiven Verhaltens erhöht ist, wohingegen andere Studien einen hohen Testosteronspiegel als ursächlich für Aggression betrachten. In Klammern Überblick bei Archer aus dem Jahre 2006. Abschnitt 5.2.3 Frustrations-Aggressions-Hypothese. Neben den triebtheoretischen und biologischen Überlegungen wird auch die sogenannte Frustrations-Aggressions-Hypothese zur Erklärung von Aggression herangezogen. In der klassischen Formulierung dieser Hypothese nahm Dollard et al. An, dass Frustration immer zu Aggression führt und dass umgekehrt Aggression immer Frustrationserleben voraussetzt. In einer späteren Fassung formulierten sie den ersten Teil jedoch nochmals um und präzisierten, dass Frustration nicht immer aggressives Verhalten zur Folge hat. Stattdessen kann Frustration auch zu anderen Reaktionen führen oder lediglich eine aggressive Tendenz auslösen, die sich aber nicht in aggressivem Verhalten zeigt. Entscheidend dafür, ob es tatsächlich zu aggressivem Verhalten kommt, ist daher, welche der potenziellen Antworten bzw. Reaktionen auf Frustration die dominante ist. Sie formulierten dies wie folgt um. Frustration produces instigations to a number of different types of response, one of which is an instigation to some form of aggression. Es ist nicht notwendig, dass die Frustration in objektiv physischer Form auftritt, in Klammern zum Beispiel, es wird einem die Vorfahrt genommen. Entscheidend ist vielmehr die subjektive Wahrnehmung eines Ereignisses oder die Interpretation einer Begebenheit als frustrierend. Gibt beispielsweise ein Vater seinem Sohn mehr Taschengeld als seiner Tochter, so ist es wahrscheinlich, dass sich diese gegenüber ihrem Bruder benachteiligt fühlen und möglicherweise an der Zuneigung ihres Vaters zweifeln wird. Zwar mag hier objektiv kein Grund zur Frustration vorliegen, da es grundsätzlich ja positiv ist, Geld zu bekommen, oder die Tochter aus anderen Situationen weiß, dass ihr Vater sie schätzt. Dennoch ist es möglich, dass das Mädchen die Aufteilung subjektiv als ungerecht erlebt. Forschungen haben gezeigt, dass diese subjektive Wahrnehmung relativer Benachteiligung bereits ausreicht, um Frustration und als Folge auch Aggression auszulösen. Beispiel: Das Ultimatumspiel. Dass die subjektive Wahrnehmung von Benachteiligung bedeutsam ist, zeigt sich auch in der Forschung zum sogenannten Ultimatumspiel. In dieser Situation steht einer Person, in Klammern Spieler A, ein Geldbetrag, in Klammern zum Beispiel 70 Euro, zur Verfügung, der mit einer zweiten Person, in Klammern Spieler B, geteilt werden kann. Spieler A entscheidet nun, welche Aufteilung er Spieler B anbietet. Zum Beispiel mag A vorschlagen, 30 Euro an B zu geben und 40 Euro zu behalten. Derartige Angebote, die einer Gleichaufteilung nahekommen, werden oft beobachtet. Denn A weiß, dass B auf ein niedrigeres Angebot, in Klammern etwa 20% des Gesamtbetrages oder weniger, aggressiv reagieren wird. Das heißt, B würde dann vielleicht seine Möglichkeit nutzen, das Angebot, in Klammern oder Ultimatum, abzuschlagen, was zur Folge hätte, dass beide Spieler leer ausgehen. Das Ultimatumspiel zeigt somit auch, dass Personen den Zusammenhang von Frustration und Aggression auch bei anderen sozialen Interaktionspartnern vorhersehen und entsprechend ihr eigenes Verhalten dieser menschlichen Tendenz anpassen. Beispiel Ende. Wiederum wird deutlich, dass es nicht auf das objektive Verhalten ankommt, sondern vielmehr auf das subjektive Erleben von Frustration, in diesem Fall bedingt durch Ungerechtigkeit. Eng verwandt damit ist auch das Erleben von Ablehnung oder Zurückweisung, das oft auf fehlender Wertschätzung durch eine andere Person beruht. Die Autoren konnten experimentell zeigen, dass abwertendes negatives Feedback durch eine andere Person zu verstärktem Ärger gegenüber dieser Person führt. Bedenkt man, dass Aggression teilweise reaktiv ist und damit als Folge negativer Emotionen auftreten kann, ist das entstandene Gefühl von Ärger durch soziale Zurückweisung natürlich als Auslöser für Aggression denkbar. Dass negatives Feedback, in Klammern Abwertung, tatsächlich zu aggressivem Verhalten führt, konnten Tfänge, Baumeister, Theis und Stucke zeigen. In ihrer Studie sollten die Versuchspersonen einen Aufsatz zum Thema Abtreibung verfassen und darin ihre Meinung darlegen. Eine weitere Versuchsperson, in Klammern in Wirklichkeit eine Konföderierte des Versuchsleiters, bewertete diesen Aufsatz mit schriftlichen Anmerkungen. Diese waren entweder positiv oder negativ, zum Beispiel "One of the worst essays I've read". Der Versuchsperson wurde glaubhaft gemacht, dass sich die Person, die das Feedback erteilte, für eine Stelle als Forschungsassistent an diesem Lehrstuhl beworben hatte. Da jedoch weitere Kandidaten zur Auswahl stünden und daher umfassende Einschätzungen notwendig seien, wurde die Versuchsperson gebeten, den vermeintlichen Bewerber anhand verschiedener Kriterien, in Klammern Freundlichkeit, Offenheit etc. einzuschätzen. Dies galt als abhängiges Maß für aggressives Verhalten. Es zeigte sich, dass diejenigen Versuchspersonen, die zuvor negatives Feedback erhalten hatten, auch selbst eine negative Einschätzung gegenüber ihrem, in Anführungszeichen, Täter abgaben. Sie verhielten sich also aggressiv, indem sie dazu beitragen wollten, dass die andere Person keine Anstellung bekam. Das aggressive Verhalten war noch stärker, wenn die Versuchsperson zuvor sozial ausgegrenzt wurde. In Klammern, dies war Teil weiterer Versuchsbedingungen. Im Gegensatz dazu fiel bei positiver Bewertung des Aufsatzes auch die Rückmeldung des vermeintlichen Bewerbers extrem positiv und wohlwollend aus. Auch die Analyse von Straftaten lässt erkennen, dass soziale Isolation bzw. sozialer Austausch einen hohen Risikofaktor für aggressives und gewalttätiges Handeln bei Jugendlichen darstellt. Insofern können neben dem Erleben von Ungerechtigkeit oder Benachteiligung auch andere Faktoren wie Zurückweisung, Ablehnung oder eine Bedrohung des Selbstwerts, Frustration und folglich auch aggressives Verhalten auslösen. Interessanterweise haben hauptsächlich Personen mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl, in Klammern Narzissmus, die Tendenz, auf Beleidigungen mit aggressivem Verhalten zu reagieren. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich Narzissten vor allem gegenüber denjenigen Menschen beweisen möchten, die ihre positive Selbstsicht nicht teilen. Erstmals aufmerksam wurde man auf den Frustrations-Aggressionseffekt, als man statistisch feststellte, dass im frühen Amerika die Baumwollpreise negativ mit den Lynchmorden an dunkelhäutigen Dorfbewohnern korreliert waren. Gemäß der Frustrations-Aggressionshypothese führten sinkende Baumwollpreise bei den Farmbesitzern zu erhöhter Frustration, was wiederum in erhöhter Aggression gegenüber ihren Mitarbeitern mündete. Ähnliche Effekte wurden auch in anderen Zusammenhängen festgestellt. So treten bei hohen Temperaturen, in Klammern Hitze als erlebte Frustration, signifikant mehr Ausschreitungen und Gewalttaten auf als in den Wintermonaten, in Klammern Long Hot Summer Effekt. Neuere experimentelle Studien legen den Schluss nahe, dass der Einfluss der Temperatur auf Aggressivität an der unangenehmen Wahrnehmung als solcher liegt. Sowohl extreme Hitze als auch extreme Kälte erhöhen das Auftreten aggressiver Gefühle. Die Wirkung von Temperatur auf aggressives Verhalten scheint somit über den affektiven, in Klammern gefühlsmäßigen Weg zu funktionieren. Neben diesem Umweltreiz Temperatur wird der Frustrations-Aggressionseffekt auch durch andere situationsbedingte Reize verstärkt, die speziell mit Gewalt und Aggression verbunden sind. Studie: Der Waffeneffekt. Wie die Waffe zur aggressiven Tat führt. Berkowitz und Lepage zeigten im Jahr 1967 in einer Reihe berühmter Studien, dass Frustrationen in noch stärkerem Maße zu Aggressionen führen, wenn zusätzlich Waffen zu sehen sind. Die Versuchspersonen wurden zunächst durch die negative Rückmeldung eines Konföderierten, in Klammern gleich Eingeweihter des Versuchsleiters, frustriert. Im Anschluss daran hatten die Probanden die Möglichkeit, dem Konföderierten, in Klammern also dem Täter, Elektroschocks zu verabreichen. Während dies geschah, lag auf einem Nebentisch im Versuchsraum entweder ein Gewehr oder ein Federballschläger. Wenn eine Waffe im Blickfeld lag, gaben die Versuchspersonen vergleichsweise stärkere Elektroschocks. Die Erklärung dieses Effekts ist folgendermaßen: Die Anwesenheit einer Waffe erhöht automatisch die kognitive Zugänglichkeit aggressiver Konstrukte, die im kognitiven System als neuronale Netzwerke abgespeichert sind. Im Gegensatz zu der Beeinflussung durch Temperatur handelt es sich hier also hauptsächlich um einen Wirkungspfad, der kognitiv vermittelt ist. Im Zustand erhöhter Frustration sinkt also durch die erleichterte Zugänglichkeit aggressiver Gedanken die Schwelle, auch aggressives Verhalten zu zeigen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. Studie Ende. Beim Waffeneffekt handelt es sich also um einen robusten und generalisierbaren Befund, der nicht an ein bestimmtes experimentelles Vorgehen gebunden ist. Stattdessen tritt der Waffeneffekt bei unterschiedlichen Gegenständen, in Klammern Pistole, Messer etc., bei echten oder grafisch dargestellten Gegenständen, in Klammern echte Waffe versus Bild, in Experimental- oder Feldstudien auf. Definition: Die ursprüngliche Auffassung der Frustrations-Aggressionshypothese besagt, dass das Erleben von Frustration zu aggressivem Verhalten führt. Das heißt, Aggression ist stets ein Ergebnis von Frustration. In einer späteren Formulierung von Berkowitz wird Frustration im Zusammenhang mit negativen Gefühlen, in Klammern Ärger, Angst, Wut etc. gesehen, die wiederum Aggression, in Klammern hier reaktive Aggression, auslösen können. Nach diesem kognitiv-neoassoziationistischen Modell führt Frustration zu aggressivem Verhalten, wenn damit negative Gefühle verbunden sind. Definition Ende. Abschnitt 5.2.4: Soziokognitiver Ansatz. Ähnlich wie auch bei der Frustrations-Aggressionshypothese bezieht der soziokognitive Ansatz die jeweilige soziale Situation bei der Entstehung von Aggression mit ein. Allerdings wird bei dieser Sichtweise nicht nur reaktives, aggressives Verhalten als Folge negativer Emotionen erklärt, sondern es wird vielmehr davon ausgegangen, dass Aggression erlernt werden kann. Insofern beinhaltet dieser Ansatz auch das Auftreten von zukünftigem aggressiven Verhalten, das dann keinen bestimmten Auslöser, in Klammern Frustration, mehr benötigt. Klassische Studien: Im Gegensatz zu biologischen Erklärungsansätzen aggressiven Verhaltens nimmt der soziokognitive Ansatz grundlegend an, dass Aggression erlernt ist. Diese Annahme basiert auf den lerntheoretischen Arbeiten von Skinner, der zeigen konnte, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltensweisen durch Belohnung erhöht und durch Bestrafung gesenkt werden kann. Bandura griff diesen Ansatz auf und erweiterte ihn um den Aspekt der stellvertretenden Erfahrung. Banduras Theorie besagt, dass soziales, in Klammern wie auch anderes, Verhalten nicht nur durch direkte Erfahrung gelernt wird, in Klammern das heißt, das Individuum wird für aggressives Verhalten belohnt oder zumindest nicht bestraft, zum Beispiel wenn ein Kind durch aggressives Verhalten gegenüber einem Mitschüler Akzeptanz von seiner Clique erfährt. Auch indirekte und stellvertretende Erfahrung begünstigt das Lernen von bestimmten Verhaltensweisen, in Klammern das heißt, aggressive Verhaltensmodelle werden beobachtet, was wiederum die Auftretenswahrscheinlichkeit eigenen aggressiven Verhaltens erhöht. Zum Beispiel sieht ein Kind, dass ein Mitschüler durch aggressives Verhalten besonders viel Anerkennung erfährt und beschließt, dessen Verhalten nachzuahmen. Für den soziokognitiven Ansatz ist vor allem letzterer Punkt wichtig, also das Beobachten und das Nachahmen aggressiver Modelle in ähnlichen oder auch anderen Situationen. Bandura, Ross und Ross überprüften im Jahre 1963 diesen soziokognitiven Ansatz der Aggression in einer mittlerweile klassischen Studie, die sozusagen das erste Experiment zur Media Violence darstellt. Studie: Beobachtungslernen mit der Bobo-Doll. Bandura et alii ließen Kinder eine von vier verschiedenen Szenen beobachten. In Szene 1 sahen die Kinder eine Frau, die aggressiv mit einer großen Plastikpuppe, in Klammern einer sogenannten Bobo-Doll, in einem Spielzimmer spielte. Beispielsweise schlug die Frau mit einem Hammer auf die Puppe ein, trat sie oder schleuderte sie durch das Zimmer. Für die zweite Szene wurde dieses aggressive Spielverhalten der Frau auf Video aufgezeichnet und den Kindern über einen Bildschirm vorgespielt. In einer dritten Szene wurde von der Frau ein Comic gezeichnet, in dem sie aggressiv mit der Puppe spielte. In der vierten Bedingung, der Kontrollgruppe, spielte die Frau nicht aggressiv mit der Puppe. Im Anschluss an eine dieser experimentellen Manipulationen hatten die Kinder die Möglichkeit, in demselben Zimmer für 20 Minuten mit der Puppe zu spielen. Dies wurde auf Video aufgezeichnet und im Anschluss ausgewertet. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.3 im gedruckten Buch. Die zentrale Messvariable, in Klammern abhängige Variable, war, wie häufig die Kinder selbst aggressives Verhalten gegenüber der Puppe zeigten. Bandura erhielt für die damalige Zeit ganz erstaunliche Befunde, in Klammern siehe hierzu Tabelle 5.1 im gedruckten Buch. Kinder, die den aggressiven Umgang der Frau mit der Puppe live beobachteten, zeigten insgesamt 21 Mal ebenfalls aggressives Verhalten gegenüber der Puppe. Bei Kindern, die das aggressive Verhalten der Frau per Video sahen, wurden im Schnitt 16 aggressive Verhaltensweisen gegenüber der Puppe beobachtet. Kinder, die den aggressiven Cartoon der Frau sahen, zeigten noch mehr als 10 Mal aggressives Verhalten gegenüber der Puppe, während sich die Kinder der nicht aggressiven Kontrollbedingung im Durchschnitt lediglich 3-mal aggressiv gegenüber der Puppe verhielten. Studie Ende. Darüber hinaus ergaben sich erhebliche Geschlechtsunterschiede. Der Gesamtwert aggressiven Verhaltens ist bei Jungen deutlich höher als bei Mädchen. Genauso imitierten Jungen häufiger das aggressive Verhalten gegenüber der Plastikpuppe, spielten häufiger aggressiv mit Waffen und zeigten häufiger Aggressionen, die nicht auf Imitation beruhte. Diese Ergebnisse entsprechen auch neueren Forschungen in diesem Zusammenhang, die ergaben, dass sich Jungen und Mädchen in der Art der ausgeübten Aggression unterscheiden. Während bei Jungen die Form der direkten Aggression häufiger auftritt, verhalten sich Mädchen eher auf indirekte Art aggressiv. Da diese Form von Aggression in der Studie von Bandura et Alii jedoch nicht erfasst wurde, sondern es hier um direktes aggressives Verhalten ging, ist dieser Geschlechtsunterschied auch sehr gut zu beobachten. Björkqvist hält es daher für falsch zu sagen, dass Jungen grundsätzlich aggressiver seien als Mädchen. Weiterführende Überlegungen. Dieses Ergebnis ist heute noch genauso schockierend wie damals. Besonders bedenklich ist in diesem Zusammenhang allerdings die technische Entwicklung. Durch den steigenden Fernseh- und Internetkonsum sowie den Konsum aggressiver Videospiele bestehen heutzutage viel mehr Möglichkeiten, aggressives Verhalten zu beobachten oder gar selbst auszuüben. Mit den verbesserten technischen Möglichkeiten und der leichteren Zugänglichkeit elektronischer Medien nimmt natürlich auch der Konsum selbst zu. Kinder und Jugendliche sind im Schnitt mehr als 5 Stunden täglich visuellen Medien ausgesetzt, in Klammern zum Beispiel Fernsehen, PC. Besonders bevorzugt werden dabei ausgerechnet die stark kritisierten sogenannten Killerspiele, in Klammern Ego-Shooter, bei denen die Spieler in virtuellen Welten bestialisch morden und ermordet werden. Mittlerweile übersteigt der tägliche Konsum von Videospielen sogar den täglichen Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen. Dies ist besonders kritisch zu sehen, da gerade Videospiele mit ihrem aktiven und stark involvierenden Charakter, in Klammern Spieler können mittlerweile ihre eigenen Spielcharaktere entwerfen, und auch die virtuellen Welten sind aufgrund der rasant zunehmenden Rechenleistung von Videospielkonsolen und Computern mittlerweile sehr realistisch ausgestaltet, stärkere Effekte auf das Verhalten von Konsumenten haben als passive Medien wie beispielsweise Filme, Fotos oder Musiktexte. Neuere Forschungen zu Effekten von Mediengewalt. Nach den verheerenden Amokläufen an der Columbine High School in Klammern 1999 sowie in Erfurt 2002, um nur einige traurige Höhepunkte jugendlicher Gewaltexzesse zu nennen, wurde in der Gesellschaft die Frage diskutiert, ob aggressive Medien, insbesondere sogenannte Killerspiele, in Klammern Ego-Shooter, ihre Konsumenten verstärkt aggressiv machen. Mittlerweile liegt eine Vielzahl empirischer Studien vor, die befürchten lassen, dass es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt. Anderson et al. Analysierten in ihrer Meta-Analyse eine Vielzahl von Studien zu diesem Thema und konnten zeigen, dass aggressive Videospiele tatsächlich zu einem verstärkten Auftreten von aggressiven Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen führen. Exkurs. Experimentelles Vorgehen in einer typischen Media-Violence-Studie. Versuchsteilnehmende spielen für ca. 30 Minuten entweder ein gewaltverherrlichendes Spiel, in Klammern Experimentalgruppe, oder ein nicht gewaltverherrlichendes Spiel, in Klammern Kontrollgruppe. Im Anschluss daran erfolgt die Messung der abhängigen Variable auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird gemessen, wie sehr Versuchspersonen bereit sind, einer anderen Person in aggressiver Weise Schaden zuzufügen bzw. dies auch tatsächlich tun, in Klammern aggressive Verhaltensabsicht bzw. aggressives Verhalten, inwiefern sie aktuell aggressive Emotionen erleben, in Klammern aggressiver Effekt, oder aber auch, wie zugänglich aggressive Gedanken sind, in Klammern aggressive Kognitionen. Verhaltensmaße für aggressives Verhalten sind beispielsweise, wie lange Versuchspersonen die Hand einer anderen Person in eiskaltes Wasser halten, die Menge an extrem scharfer Chilisauce, die Probanden auf das Butterbrot einer anderen Person geben, oder die Höhe der Lautstärke, mit der Probanden einer anderen Person einen Ton über Kopfhörer einspielen lassen. Aggressiver Effekt wird meist über Fragebögen im Selbstbericht erfasst. Neben der Skala zur Erfassung von positivem und negativem Effekt, in Klammern PANAS, Positive and Negative Effect Scale, wird hierbei auch die 10-stufige Skala nach Fischer, Kubicki, Guter und Frey verwendet, bei der die Probanden ihren Erregungszustand im Hinblick auf 4 verschiedene Adjektive beschreiben. Aggressive Kognitionen werden dagegen meist implizit, in Klammern unbewusst, über Wortvervollständigungsaufgaben oder mittels Reaktionszeiten gemessen. Bei Wortvervollständigungsaufgaben werden den Personen Lückenwörter vorgegeben, mit der Instruktion, diese zu vervollständigen. Die Wörter können dabei entweder mit aggressivem, in Klammern Waffen, oder neutralem Inhalt, in Klammern Waffel, vervollständigt werden. Man geht davon aus, dass der vorherige Konsum des aggressiven Spiels die Zugänglichkeit aggressiver Gedanken erhöht, was zu einer höheren Anzahl an aggressionsbezogenen Wortvervollständigungen führt. Diese erhöhte kognitive Zugänglichkeit aggressionsbezogener Begriffe macht wiederum tatsächliches, aggressives Verhalten wahrscheinlicher. Exkurs Ende. Die Effekte aggressiver Medien auf aggressives Verhalten, Kognition und Emotionen konnten neben aggressiven Videospielen auch für viele andere aggressive Medieninhalte gezeigt werden. So fanden beispielsweise Anderson, Carnegie und Eubanks heraus, dass aggressive Musiktexte, in Klammern Lyrics, ebenfalls die Aggressionsbereitschaft des Hörers anhebt. Fischer und Greitemeier zeigten, dass speziell sexuell aggressive und frauenfeindliche Musiktexte aggressives Verhalten von Männern gegenüber Frauen verstärken. In Klammern dieser Effekt wurde dagegen nicht für Frauen gefunden, die frauenfeindliche Musik gehört hatten. Es mag überraschend sein, aber selbst das Lesen aggressiver Textstellen des Alten Testaments senkt die Schwelle für aggressive Reaktionen. In den visuellen Medien steht allein die Menge des gezeigten Blutes in einem positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß aggressiver Reaktionen. Schließlich zeigten Fischer, Kastenmüller und Greitemeier, dass Konsumenten von aggressiven Videospielen besonders dann aggressiv auf den Spielinhalt reagieren, wenn sie zuvor ihre eigene Spielfigur entwerfen konnten und ihnen diese physisch ähnlich sah. Studie: Identifikation mit dem Spielcharakter fördert aggressives Verhalten. In der Studie von Fischer et al. In Klammern 2010 sollten Versuchspersonen einen virtuellen Boxkampf ausführen. In der Experimentalgruppe 1 wurden die Versuchsteilnehmer angewiesen, ihre Spielfiguren nach ihrem eigenen physischen Aussehen zu modellieren, in Klammern gleiche Frisur und Haarfarbe, ähnliche Nase etc. In der Experimentalgruppe 2 sollten die Versuchspersonen den Boxkampf mit einer standardisierten, in Klammern immer gleich aussehenden Spielfigur bestreiten. Schließlich spielten die Versuchspersonen in der Kontrollgruppe ein nicht aggressives Spiel mit einer Standardspielfigur. Im Anschluss daran wurden die Versuchspersonen jeweils gebeten, scharfe Chili-Soße abzufüllen. Die jeweilige Menge sollte später eine andere Person auf ihr Sandwich bekommen. Es zeigte sich, dass diejenigen Personen, die den Boxkampf mit ihrer eigenen modellierten Spielfigur bestritten, deutlich mehr Chili-Soße abfüllten als solche, die mit einer Standardfigur geboxt hatten. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.4 im gedruckten Buch. Es scheint also nicht nur die Liebe, sondern auch der Hass durch den Magen zu gehen. Studie Ende. Diese Befunde sind besorgniserregend, da gewaltverherrlichende Medien besonders von Kindern und Jugendlichen in hohem Maße genutzt werden. Gärtner, Gross, Signorelli, Morgan und Jackson Beck von der University of Pennsylvania untersuchten die Häufigkeit und die Art von Gewalt, die in Sendungen für Kinder und Jugendliche bzw. für Erwachsene vorkommt. Es ist schockierend, dass in Programmen für Kinder und Jugendliche wesentlich häufiger gewalttätige Charaktere, Opfer von Gewalt und Gewalttäter dargestellt werden als in Sendungen für Erwachsene, in Klammern nach 20 Uhr. Hier wurden lediglich Mordopfer etwas häufiger gezeigt als in Kinder- und Jugendprogrammen. Ähnlich schockierend sind neuere Ergebnisse der TV-Analysen von Herr, die ergaben, dass Kinder am Ende der Grundschule im Schnitt mehr als 8000 Morde im Fernsehen gesehen haben. Im Alter von 18 Jahren liegt die Anzahl der Gewalttaten, die im Fernsehen gesehen wurden, bei über 200.000. Doch auch Erwachsene werden durch aggressive Medien beeinflusst. So konnten zum Beispiel Pike und Comstock einen signifikanten Zusammenhang zwischen im Fernsehen übertragenen Boxkämpfen und den Mordraten in der darauffolgenden Woche aufzeigen. In der Woche nach einem großen Boxkampf stieg die Mordrate signifikant an. Dabei sagte die Hautfarbe des Verlierers die Hautfarbe der meisten darauffolgenden Mordopfer vorher. Verlor nämlich eine Person mit dunkler Hautfarbe, so wurden in der darauffolgenden Woche mehr Personen mit dunkler als mit weißer Hautfarbe ermordet. Der umgekehrte Effekt war zu beobachten, wenn eine Person mit weißer Hautfarbe den Kampf verlor. Es ist kaum zu leugnen, dass Banduras frühe Laborbefunde dramatische Gegenstücke in der alltäglichen Realität haben. Zugrunde liegende psychologische Prozesse im soziokognitiven Ansatz. Auch wenn landläufig oft die Meinung besteht, dass gezeigte Gewalt im Fernsehen zukünftige Gewalt sogar verhindern kann, in Klammern dies glauben 79% der Amerikaner, sprechen die oben dargestellten Befunde klar für einen Einfluss von gewaltverherrlichendem Medienkonsum auf aggressionsförderndes Verhalten mit entsprechenden Gedanken und Gefühlen. Spätestens hier stellt sich die Frage, wie dies zu begründen ist. Wie wird dieser Effekt vermittelt? Eine Erklärung hierfür kann anhand des allgemeinen Aggressionsmodells, in Klammern General Aggression Model, GAM, gefunden werden. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.5 im gedruckten Buch. Dieses nimmt an, dass es zwei Arten von Einflussvariablen, in Klammern Inputvariablen, gibt, nämlich dispositionale, in Klammern feste Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel Narzissmus oder antisoziale Persönlichkeit, und situative Faktoren, in Klammern zum Beispiel aggressive Medien, Frustrationen. Speziell im medialen Kontext führt das Zusammenspiel dieser beiden Inputvariablen nach dem Konsum gewalthaltiger Medien zu einem internen psychologischen Zustand, der gekennzeichnet ist durch ein verstärktes Erleben aggressiver Emotionen sowie eine erhöhte Zugänglichkeit aggressionsbezogener Gedanken, in Klammern Priming bzw. Verhaltensskripts. Zusätzlich erleben Personen, zum Beispiel nach dem Konsum aggressiver Medien, ein erhöhtes Maß an physiologischer Erregung, in Klammern erhöhtes Arousal. Dieser interne psychologische Zustand wiederum lenkt die jeweiligen Bewertungsprozesse und Erwartungshypothesen in der konkreten Situation. So kann ein einfacher Rempler in der Fußgängerzone bereits als beabsichtigter aggressiver Akt bewertet werden, wenn Personen zuvor aggressive Medien konsumiert haben. Dagegen würde die Situation im Zustand verringerten Aggressionserlebens vermutlich lediglich als unabsichtlich eingestuft werden. Dieser Bewertungsprozess beeinflusst wiederum die Art der Reaktion, die eine Person in der jeweiligen Situation zeigt. Das GAM gründet auf den theoretischen Annahmen verschiedener anderer Modelle. So ist die Annahme, dass situative Faktoren, in Klammern zum Beispiel der Waffeneffekt, die Zugänglichkeit aggressiver Kognition erhöhen, bereits in dem kognitiv-neoassoziationistischen Modell von Berkowitz enthalten. Die Miteinbeziehung des physiologischen Erregungszustandes findet man auch bei Zillmann, in Klammern Erregungstransfermodell, und gerade langfristige Effekte von Aggressionen, die das GRM ebenfalls erklärt, stehen im Mittelpunkt von Baduras sozialer Lerntheorie. Grundsätzlich wird im Rahmen des GRM angenommen, dass soziokognitive Prozesse in Zusammenhang mit Mediengewalt sowohl kurzfristig als auch langfristig zu gesteigerter Aggression führen können. Kurzfristige Prozesse werden vorwiegend durch Priming-Prozesse erklärt, das heißt, der einmalige Konsum gewalthaltiger Medienformate erhöht die kognitive Zugänglichkeit aggressiver Gedanken, Emotionen und Verhaltensscripts, was wiederum zu einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit tatsächlichen aggressiven Verhaltens führt. Bei langfristiger und kontinuierlicher Exposition kann aggressives Verhalten aber auch zu einer chronischen Zugänglichkeit aggressiver Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen führen. In diesem Fall würde der Rezipient langfristig aggressives Verhalten lernen und somit auch immer wieder mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in entsprechenden frustrierenden Situationen zeigen. Über die Annahmen des GRM hinaus wurden auch weitere psychologische Prozesse identifiziert, die die Entstehung von aggressivem Verhalten als Folge von Medienkonsum teilweise erklären können. So besteht zum Beispiel die Ansicht, dass der Konsum gewalthaltiger Medien die Rezipienten gegenüber Aggression und Gewalt desensibilisiert, dass der chronische Konsum gewalthaltiger Medien aggressionsbezogene Normen und Werte der Rezipienten verändert und dass schließlich auch Veränderungen des Selbstkonzeptes auftreten. In Klammern, das heißt, der Rezipient denkt über sich selbst in verstärktem Maße, dass er eine aggressive Person ist. Abschnitt 5.3. Fazit: Wie kann Aggression in der Gesellschaft reduziert werden? Wir haben uns mit den Grundlagen von Aggressionen beschäftigt. Wir haben zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen, verschiedene Erklärungsmodelle diskutiert und sind in diesem Zusammenhang genauer auf die Rolle der gewaltverherrlichenden Medien eingegangen. Abschließend möchten wir uns noch der Frage widmen, wie man Aggressionen wirksam begegnen könnte. Zuerst sollte hierbei mit dem Irrglauben bestimmter Laientheorien aufgeräumt werden, dass die Ausübung, Simulation oder Beobachtung aggressiven Verhaltens zu Aggressionsabbau und so zu reduzierter Aggression führt. Freud lag hier mit seiner hydraulischen Dampfkesseltheorie falsch. Die empirische Befundlage zeigt eindeutig, dass auf dem Gebiet der Aggression Katharsis eine Illusion ist. Im Gegenteil, aggressives Verhalten kann durch die Ausübung oder Nachahmung verstärkt werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bestrafung von aggressivem Verhalten zukünftige Aggression vermeiden kann. Wenn die Bestrafung selbst als Frustration erlebt wird, was ja einleuchtend ist, dann legt die Frustrations-Aggressionshypothese den Schluss nahe, dass die Aggressionsbereitschaft weiter erhöht wird. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Gewaltverbrechen von der Justiz nicht bestraft werden sollen. Dennoch dürfte das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn die Gesellschaft nicht unbedingt zu einem friedlicheren Ort machen. Aus sozialpsychologischer Sicht sind daher vor allem zwei Interventionen entscheidend. Zum einen sollte besser darauf geachtet werden, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu gewaltverherrlichenden Medien haben. So können aggressive Verhaltensweisen als Folge von Priming-Prozessen, Modelllernen, Desensibilisierung oder einem veränderten Selbstkonzept vermieden werden. Zum anderen ist es auch wichtig, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu reduzieren. Soziale Ungerechtigkeit erzeugt das Gefühl relativer Benachteiligung, was wiederum zu verstärkter Aggression auf gesamtgesellschaftlicher Ebene führt. Dies ist in verschiedenen Kontexten zu beobachten. So konnte beispielsweise im Bereich der Politik gezeigt werden, dass Steuerhinterziehung, in Klammern hier im Sinne aggressiven Verhaltens gegenüber der Institution Staat zu sehen, selten auftritt bzw. umgekehrt die Steuermoral höher ausgeprägt ist, wenn die Bürger Vertrauen in die Regierung haben. Dieses ist in einem demokratisch geführten und transparenten Staat höher als in einer Diktatur. Beispiel: Aggressionsreduktion am Arbeitsplatz. Im Arbeitssektor kann aggressives Verhalten verringert werden, wenn distributive Ungerechtigkeit vermieden wird. Damit ist gemeint, dass das Verhältnis zwischen der Anstrengung einer Person und dem Ergebnis nicht gleich ausfällt und zudem das Ergebnis der Person besser als das eigene ist, obwohl man die gleiche Anstrengung aufgebracht hat. Veranschaulicht heißt das zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, der eigene Kollege wird für die gleiche Arbeit stärker gelobt als man selbst und erhält darüber hinaus auch mehr Lob, als ihm aufgrund seiner Anstrengung eigentlich zustehen würde. Solche Missverhältnisse können als unfair empfunden werden und dadurch zu Aggressionen führen. Gerechtigkeit am Arbeitsplatz ist somit ein wichtiger Faktor, der aggressives Verhalten hemmen kann. Beispiel Ende. In ihrer Meta-Analyse konnten Hersch, Kuvisu et Alii als weitere wichtige Größen die allgemeine Arbeitszufriedenheit, die Abwesenheit von Konflikten unter Mitarbeitern sowie ein optimales Level zwischen eigenen Ressourcen und Anforderungen an die eigene Person ausmachen. Sind die Anforderungen größer als das eigene Kompetenzerleben, so wird dies als frustrierend erlebt, was wiederum zu Aggression führen kann. Neben diesen eher indirekten Eingriffsmöglichkeiten gibt es natürlich auch gezielte Prävention in Form spezieller Programme. Diese werden häufig im schulischen Bereich, das heißt für Kinder und Jugendliche, eingesetzt. Aggressionsreduzierende Programme haben allgemein eine positive Wirkung, wobei eine Analyse von knapp 250 Studien zeigte, dass vor allem diejenigen Programme wirksam sind, die sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richten. Aggressives Verhalten kann also am besten dann reduziert werden, wenn gezielt mit Einzelpersonen gearbeitet wird, anstatt im gesamten Klassenverband. Für die Praxis: Elemente der Aggressionsprävention. In ihrer Überblicksarbeit fassen Boxer, Goldstein, Mascha Eisenman, Dubo und Heretic verschiedene Bestandteile von Aggressionspräventionsprogrammen zusammen. Sie stellen dabei die Wichtigkeit sozialkognitiver Faktoren in den Vordergrund und betonen, dass die Wirksamkeit dieser entscheidend vom Alter der Rezipienten abhängt. Folglich gibt es keine universellen Programme, die für alle Personen und Altersgruppen passend sind. Speziell für den schulischen Kontext fassen sie vier Kernbereiche zusammen. Für jeden dieser Bereiche gibt es wiederum verschiedene Übungen, mit denen die übergreifende Fähigkeit geschult werden kann. Die Kernbereiche sind: erstens, das Verhalten anderer korrekt interpretieren. Hierzu haben sich beispielsweise Übungen zur Perspektivenübernahme und Emotionserkennung bei anderen als hilfreich erwiesen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die korrekte Attribution von Ereignissen bzw. Verhaltensweisen von anderen Personen, um dadurch eigene aggressive Tendenzen zu mildern. Zweitens, Alternativen zu aggressiven Problemlösestrategien finden. Hier geht es darum zu lernen, andere nicht aggressive Reaktionen anzuwenden. Es werden alternative Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt, ebenso wie Strategien, mit denen automatisch auftretende aggressive Verhaltenstendenzen gehemmt werden können. Drittens, psychoedukative Elemente. Die entsprechenden Übungen zielen darauf ab, zu vermitteln, dass aggressives Verhalten unangemessen und ineffektiv ist. Hierzu wird mit dem Konzept von Moral gearbeitet, in Klammern moralisches Schlussfolgern, Überprüfen von Moralvorstellungen, und es wird versucht, soziale Ziele zu verändern. Viertens, Metakognition. Entscheidend für die Anwendung der genannten Punkte ist die übergreifende Fähigkeit zur Metakognition, in Klammern Denken über das Denken. Kinder bzw. Jugendliche werden daher geschult, Probleme zu erkennen, zu benennen und eine Lösung zu finden. Wichtig ist hierbei auch die Selbstreflexion. Für die Praxis Ende. Abschließend sei nochmals betont, dass aggressives Verhalten verschiedene Entstehungsquellen hat und sowohl auf biologischen, situativen und Persönlichkeitsfaktoren beruht, die sich gegenseitig beeinflussen. Die vielfältigen Ursachen bieten zugleich aber auch verschiedenste Möglichkeiten, um aggressives Verhalten einzudämmen. Besonders wichtig ist hierbei aber ein Ansatz am Individuum selbst in Kombination mit dem sozialen und dem gesellschaftlichen Kontext.